Und du wirst Wunder erleben. Das war der letzte Satz. Und dazu möchte ich auch in meiner Predigt einladen. Überschrieben mit der erste und der letzte. Ich fange mal mit einem Problem oder ich sag mal lieber mit einem Gefühl an, das wir alle kennen. Alfred Adler hat es in diese Worte gepackt. Mensch sein heißt sich minderwertig fühlen. Das fängt schon als kleines Kind an, haben wir gerade gesehen. Die Position, die ein Kind einnimmt, ist immer die. Ja, guckt immer auf. Alfred Adler hat festgestellt, dass wir jeder Mensch irgendwo von Kindesbeinen an genau das kennt. Er nannte das Organminderwertigkeit. Und das äußert sich auch in allen Dingen, anderen Dingen. Der eine fühlt sich zu groß, wirklich zu groß. Der will gar nicht so groß sein. Der andere fühlt sich zu klein. Unser Pfarrer Jochen Ackermann sagte das ganz ehrlich beim letzten Sonntag Spezial. Ich habe mich immer so klein mit Hut gefühlt. Und dieses Gefühl, das geht nie weg. Und so fühlt sich jemand vielleicht dumm. Und es ist schon interessant, dass äußerst schlaue Menschen oft ein Problem haben, Beziehung zu leben, weil sie sich sehr, sehr schwer tun, ihre Gefühle zu zeigen. Denn das hat ja einen Grund, warum sie so schlau geworden sind. Von einem Model ist bekannt, dass sie sehr, sehr schön war oder ist. Sie ist jetzt schon älter. Die hat jedenfalls Naomi Campbell von sich immer gesagt, ich bin zwar schön, aber ich habe nichts im Kopf, nichts in der Birne. Und so könnte man weitermachen. Also da ist wirklich was dran. Menschsein heißt sich minderwertig fühlen. Dieses Gefühl ist ein Gefühl, mit dem wir, wenn wir ehrlich sind, alle Erfahrungen gemacht haben. Ist doch schrecklich, oder? Wenn man damals vielleicht als Letzte oder Letzter gewählt wurde beim Sport, kennt ihr noch? Oder wenn wir mal so richtig was in den Sand gesetzt haben, da fühlt man sich hundeelend. Entsprechend diesem Elend versuchen wir eben unser Defizit auszugleichen. Und das hat einen Grund. Niemand möchte der Letzte sein. Das merken wir auch jetzt wieder bestimmt bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio, wenn es wieder rund geht. Das Motto ist ja eigentlich, dabei sein ist alle. Aber wer nicht ganz vorne dabei ist, der könnte ein Problem kriegen. Auch wir Christen haben Minderwertigkeitsgefühle, ganz klar. Ich habe es schon vom Jochen Ackermann erzählt. Ich erzähle es mal ehrlich von mir. Ich habe immer auch ein Minderwertigkeitsgefühl gehabt, weil ich wurde immer früher als Jugendlicher Spargel-Tarzan genannt. Toll. Ich habe mich gar nicht ins Schwimmbad getraut. Man konnte meine Rippen zählen. Im Sommer habe ich mir lange Unterhosen angezogen. Ganz verrückt, es war heiß. Aber ich hatte immer so spindeldürre Beinchen. Ja, und dann habe ich so außergewöhnlich viel gefühlt. Ganz, ganz komisch für einen Mann. Und hatte das Gefühl, ich denke gar nicht so viel wie die anderen Männer. Das waren so meine Minderwertigkeitsgefühle. Aber dann kam er. Immer mehr in meinem Leben. Er, der den Unterschied macht. Er, der Wunder wirkt. Und ich kann wirklich von ganzem Herzen heute sagen, was bin ich froh, dass ich nicht mehr so fühle wie früher. Da hat sich grandioserweise was Gravierendes geändert. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank. Heute kann ich ganz einfach sagen, ich bin gut genug. Und wenn ich dir irgendwas wünsche, dann ist, dass du das von ganzem Herzen auch sagen kannst. Ich bin bei all den Dingen, auch im Alter, es geht ja wieder los. Egal in welchem Alter man ist, ich bin gut genug. Das wünsche ich euch, dass ihr das von Herzen sagen könnt. Ich bin wertvoll. Ich bin ein Unikat. Und das ist jeder von euch. Warum erzähle ich das so ausführlich? Eben, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man im Leben seine Mitte findet, dass man einen Ausgleich hat und nicht durch irgendwas meint, sich weiß wie ich wie anstrengen zu müssen. Du bist Gottes geliebter Sohn und Gottes geliebte Tochter. Glaub es. Und es wird dein Leben verändern. Eins ist sicher. Der erste und der letzte das kann nur einer sagen. Und das ist gut so. Und wir haben den Text gerade schon gehört, ich habe ihn gerade schon verlesen, von Johannes, unserem Bruder. Wie er sagt, wir sind in Jesus verbunden. Und das, allein schon, wie er anfängt in diesem Text, das finde ich so genial. Johannes hat sowas Krasses erlebt, passt übrigens voll heute zum Sonntag erlebt. Sowas Krasses erlebt. Und er stellt sich nicht über uns, nein. Er stellt sich mit uns auf eine Stufe und sagt, hey, und jetzt erzähle ich euch, was ich erlebt habe, für uns erlebt habe. Das ist so eine packende Vision. Ich lese jetzt nicht nochmal. So ein unglaubliches Erlebnis. Das fing womit an? Am Sonntag. Mit einem Gebet im Geist. Das heißt, Johannes hat sich in die Gegenwart des Herrn gestellt. Und plötzlich merkt er, Gebet heißt reden mit Gott. Plötzlich merkt er sogar ganz laut, Gott redet mit mir. Was ist das denn? Wir können uns kaum vorstellen, was das für Johannes bedeutet hat. Die da oben in Rom, die wollten diesen einflussreichen geistlichen Mann mundtot machen. Das wurde ihnen zu heikel, zu viel mit diesem Johannes und seinem Einfluss. Die wollten ihn einfach kalt stellen. Der Kaiser wollte als Gott verehrt werden und nicht dieser Jesus, von dem Johannes redete und der sich da immer weiter nebulös ausbreitete im Römischen Reich. Da konnte diese Botschaft von Johannes ja nur stören. Und so belegt man ihn mit Berufsverbot und verbannte ihn 100 Kilometer von Ephesus entfernt ins Mittelmeer auf die Insel Patmos. Und jetzt war Johannes ausrangiert, aufs Abstellgleis gestellt, zum Schweigen gebracht. Von jetzt auf gleich, ihr wisst, wie das ist, und könnt euch bestimmt reinfühlen, die ihr älter seid, von jetzt auf gleich zum alten Eisen zu gehören. Da kräht scheinbar kein Hahn mehr nach einem. Keiner fragt mehr ein um Rat. Und das alles, weil, Vers 9, er das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt hat. Verfolgung lässt grüßen, so war das. Aber Jesus Christus, der Herr seiner Gemeinden und der Herr der Weltgeschichte, er spielt dieses Machtspiel nicht mit. Er ist wirklich der Erste und nicht der Kaiser oder irgendwer anders. Er ist es, der alles geschaffen hat und er ist es auch, der das letzte Wort spricht. Übrigens das letzte Wort für jede Situation und auch für jeden Menschen und auch für jedes Volk hat. Und genau das beweist Jesus, indem er an diesem Sonntag die Kompetenz von Johannes unglaublich erweitert. Jesus macht Johannes nicht nur zu einem Ermutiger und zu einem Tröster für die kleinen asiatischen Gemeinden, sondern er sagt, schreib, was du gesehen hast. Und es war fast so wie zu Luthers Zeiten. Und plötzlich verbreitete sich das explosionsweise. Genauso. Schreib, was du gesehen hast. Jesus machte Johannes zu einem Tröster, zu einem Ermutiger aller Jahrhunderte, aller Jahrtausende und weltweit. Und plötzlich wird der Mann, der aufs Abstellgleis gestellt wurde, ja, der fühlt sich wie auf einem Rangiergleis. Und ihr wisst, Rangiergleis bedeutet, da geht es erst gleich richtig los. Und so reden wir heute noch von dem, was Johannes erlebt hat. Das heißt, Gott benutzt die Not des Johannes, um daraus in grandioser Weise etwas Gutes zu bewirken. Überlegt mal, was das bedeutet. Er benutzt die Not, das Abstellgleis, um was Gutes zu bewirken. Was bedeutet das für uns? Vielleicht hast du auch das Gefühl, auf einem Abstellgleis zu stehen. Deine Meinung wird nicht mehr gefragt, du fällst gar nicht mehr auf. Vielleicht hast du das Gefühl, da ist ein Stillstand, da ist ein großer Frust. Vielleicht verstehst du das Handeln Gottes in deinem Leben gerade überhaupt nicht. Wie ihr wisst, gehöre ich zu einem Pastorengebetskreis in Nürnberg, der sich jeden Donnerstag trifft. Zwei von denen, die sind jünger als ich haben jetzt Krebs. Adolf Gärtner und Klaus Spahler von der Vineyard-Gemeinde. Der eine am Magen, der andere an der Leber. Und jeder fragt sich, was soll das? Warum? Warum lässt Gott das jetzt zu? Natürlich haben wir gebetet. Aber das ist schon heftig. Und die Frage ist natürlich, wie geht's jetzt weiter? Und mich berührt einfach, wie sie damit umgehen. Sie machen's wie Dietrich Bonhoeffer, dessen Glaubensbekenntnis heißt: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes machen kann und will. Und jetzt kommt dieser Satz: Dafür braucht der Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Wahnsinn. Gott kann aus Schlimmen Gutes machen. Wir reden heute noch von einem Bonhoeffer, der nur 39 Jahre alt wurde. Ja, warum? Weil er alles aus Gottes Hand genommen hat und auch gelegt hat und wusste, dieses Leben ist längst nicht alles. Johannes ist genau dafür bereit. Er ist zwar auf Patmos von allen isoliert, aber er glaubt an den, dessen Name lautet: Ich bin, wo du bist, und ich bin für dich da. Das heißt, in der Zeit seiner großen Ohnmacht erlebte Johannes plötzlich Jesu Vollmacht. Für mich ist das ein Geheimnis, dass Jesus gerade in der Verletzlichkeit, in der Schwachheit versucht, bei uns anzudocken. Versucht nochmal etwas ganz neu zu machen, uns vielleicht sogar weiterzuführen, als wir je waren. Der Essener Pfarrer Willem Busch erzählt das mal, wie ohnmächtig er sich bei einem der Hausbesuche gefühlt hat, die er gemacht hat, weil er mit eigenem Leid konfrontiert wurde. Er hat Folgendes aufgeschrieben: Die arme Frau, unablässig liefen ihr die Tränen über das Gesicht. Man sah es ihr an. Sie litt namenlos. Sie haben ja meinen Mann nicht gekannt. Oh, wie glücklich waren wir. Sie erzählte und ich schwieg. Hier war wirklich ein tödlicher Schmerz, die arme Frau. Auf einmal unterbrach sie sich. Verzweifelt sah sie mich an, mit ihrem tränenüberströmten Gesicht. Geben Sie mir doch einen Trost. Ich schwieg. Wollen Sie mir denn keinen Trost geben? Ich kann nicht, stammelte Willem Busch. Aber Sie sind doch Pfarrer, Sie müssen doch einen Trost wissen. Wenn ein Herz wirklich verwundet ist, kann kein Mensch in der Welt ihn trösten. Sie schlug die Hände vor das Gesicht. Zwischen den Fingern sah sie ihre entsetzlichen Tränen, sah ich die entsetzlichen Tränen rinnen, und dann schluchzte sie auf. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist furchtbar, bestätigte ich. Sehen Sie, als ich zum zweiten Mal einen Sohn Herrn geben musste, empfand ich einen Schmerz, der mich Ihren Schmerz heute verstehen lässt. Und dann kamen da viele Leute und sagten mir sogenannte trostreiche Worte. Ich entdeckte zu meinem Schrecken, die Worte kamen gar nicht an die Wunde meines Herzens. Die blutete ungeheilt weiter. Genau so ist es, weinte sie. Und was haben Sie dann getan? Dann habe ich eines Tages meine Bibel aufgeschlagen und fand das Wort: Meinen Frieden gebe ich euch, Jesus. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Es ist einer da, der wirklich trösten kann. Das ist der Herr Jesus Christus, der lebt. Und dann bin ich auf meine Knie gefallen und habe gesagt: Herr Jesus, ich verstehe nicht und ich will auch nicht verstehen, warum dieses Leid über mich gekommen ist. Aber du siehst meinen entsetzlichen Schmerz. Und jetzt bitte ich dich, dass du dein Wort wahr machst und deinen Frieden in meine blutende Herzwunde gibst. Und? Fragte die Frau atemlos. Er hat es getan. Er lügt nicht. Was soll ich denn jetzt tun? Ihr Gesicht sah aus, als wenn Ihre Augen ganz in der Ferne ein Licht sehen. Machen Sie es doch so wie ich. Sie haben bisher ohne den Herrn Jesus gelebt. Das können Sie nun nicht mehr. Suchen Sie Jesus, rufen Sie ihn an, finden Sie ihn, damit Sie nicht verzweifeln. Meinen Sie wirklich, dass er trösten kann? Liebe Frau, das weiß ich nicht, das habe ich erfahren. Und Sie können es auch erfahren. Ich finde das sehr berührend, wie Willem Busch das hier so betroffen schreibt. Es gibt keine schnellen Antworten. Es gibt manchmal so verzweifelte Zeiten, wo man nicht mehr beten kann, wo man nur noch, vielleicht mal nicht mehr weinen kann, wo man nur noch Gott sucht. Und es gibt etwas, wo nur Gott einen Mensch trösten kann. Ich begegnete in diesen Tagen auch einer Nachbarin und sie sagte mir ihr Herzleid. Und ich musste ihr sagen, weißt du, niemand in der Welt kann dich trösten. Und ich fand das bezeichnend, dass sie dann einfach ihren Finger hob und so machte. Ja, habe ich gesagt, genau. Nur der kann dich wirklich trösten. Und das muss man erstmal aushalten. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir das aushalten. Und es gelingt mir nicht immer. Hier fand ich sehr wichtig, dass Willem Busch das auch so ganz ehrlich sagte, kein Mensch konnte mich trösten, es konnte nur Gott allein. Und dann ist was Interessantes passiert. Dann ist er auf die Knie gefallen, dann hat er gebetet. Und so war es bei dem Johannes genauso. Johannes ist nie in seinem Leben auf die Knie gefallen. Er hat keinen Kaiser angebetet. Aber plötzlich fällt er auf die Knie von dem, mit dem er betet, mit dem er redet, weil er merkt, der lebt und der kennt mich und der ist jetzt da. Und der tröstet mich. Und ich finde das ein wichtiges Kennzeichen. Da, wo wir Jesus wirklich begegnen, da wird dann doch etwas richtig anders. Aber das kann eben nur er. Johannes kannte Jesus ja. Er hat ja 3 Jahre mit ihm gelebt und er war bei den intimsten Stunden dabei, auch auf dem Berg der Verklärung. Er hatte das schon mal gesehen, wie Jesus Gesicht, wir wissen nicht, wie lange es dauerte, verklärt war, er strahlte wie die Sonne. Aber das, was Johannes jetzt sieht, das haut ihn wirklich um. So hatte er Jesus noch nie gesehen, den König aller Könige. Wir lesen hier Vers 13, der trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Wie ein hoher Priester sah Jesus also aus. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, weiß wie Schnee. Und jeder Bibelkenner weiß, so hat schon der Prophet Daniel in Kapitel 7, Vers 9 den Menschensohn beschrieben. Und hier schließt sich der Kreis, Altes, Neues Testament. Und hier merken wir, nein, dieser Jesus, der da Mensch wurde, den man übersehen kann, der ist so ganz anders als dieser Jesus, den Johannes jetzt sieht. Seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Das heißt, diesen Augen bleibt nichts verborgen. Und das ist schon heute so. Keine Lüge, kein Vorwand, kein Stolz. Diese Augen blicken durch, die dringen durch, bis in den dunkelsten Winkel. Niemand kann sie täuschen, alles liegt vor ihnen offen. Diesen Augen, ja, davor kann man sich nicht verbergen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Wo diese Füße hintreten, da wird nur noch Asche übrig bleiben. Niemand kann ihm entgegenstellen. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, Vers 16, zweischneidiges Schwert. Seine Worte verändern alles. Er braucht nur etwas sagen. Und vielleicht brauchen wir das manchmal am meisten, dass wir uns einfach mal hinsetzen und sagen, Herr, hast du jetzt ein Wort für mich? Also ich merke das auch bei mir, wenn mich irgendwas wirklich tröstet oder auch perspektivisch verschafft, dann ist es sein Wort, das lebendig ist, eindeutig und voller Kraft. Und wir wissen, es war schon zu Jesu Lebzeiten so, seinem Wort konnte man nicht widersprechen. Schon immer schafft Gott mit seinem Wort Klarheit und Leben. Erst recht, wenn er als Richter wiederkommt. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Vers 15. Können wir uns auch kaum vorstellen, wie das ist. Keine menschliche Stimme kommt gegen diese Stimme an. Er scheidet zwischen echt und gefälschten, zwischen Heiligen und Scheinheiligen. Er blickt durch. Und dann, das finde ich hier so seelsorgerlich, so wunderbar tröstlich, mitten in dieser heiligen Beschreibung des auch furchteinflößenden Jesus, als Johannes quasi vor ihm zu Füßen liegt, da legt Jesus seine Hand auf seinen Jünger. Und dann sagt er ihm eben diese Worte, fürchte dich nicht. Das heißt nichts anderes, du, ich bin dein Retter, dein Herr. Und ich denke, diese Geste der Handauflegung heißt, Johannes, du gehörst mir. Du bist angenommen, fühl dich nicht klein. Letztlich hebt ihn Jesus ja dann auch wieder auf. Andere mögen dich abwerten, degradieren, aber in meinen Augen bist du unendlich wertvoll. Kannst du das glauben? Auch für dich? Du bist wertvoll. So sagt Jesus, ich bin der Erste, ich, und nicht der Kaiser oder irgendwer anders. Ich bin der Erste. Und nicht sie haben die Macht und ich bin der Lebendige. Ich war tot. Tot, als ich deine und die Sünden der Welt wegtrug. Aber lebendig, für immer und ewig. Egal, wo ihr seid, egal, wann ihr lebt, mit mir könnt ihr rechnen. Das sagt Jesus hier. Ich bin immer bei euch, egal, was ihr durch müsst. Ich bin der Weg und ich kenne den Weg und ich bin mit dir auf dem Weg. Das war für mich so eindrücklich, als wir vor Jahren in Brasilien waren, in einer Kultur, die mir völlig fremd war. Aber ich hatte immer einen Wegbegleiter. Wir hatten einen Wegbegleiter, der hat da schon 25 Jahre gelebt. Der kannte alles, die Sprache, die Leute, zum Teil auch die Wege. Und der ist immer mit dabei gewesen. Das ist das Bild. So ist auch Jesus derjenige, der den Weg kennt, dein Weg. Und der ihn jetzt mitgeht. Auch dann, wenn du merkst, irgendwo in dem Verhältnis zwischen dir und ihm ist vielleicht gerade eine Krise, ist vielleicht gerade etwas, ja, wo du stecken bleibst. Jesus kann und will dir auf deinem Abstellgleis begegnen und es zu einem Rangiergleis für was Neues machen. Was ist das für ein Trost für die Brüder, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe? Er ist der Lebendige. Und auch für den Herbert ist das ein ganz großer Trost. Ich bin da. Und dieser Herr, der sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ich glaube, es gab keine Beerdigung, wo ich dieses Wort nicht irgendwann gesagt habe. Gerade weil es keinen gibt, der die Schlüssel hat. Das heißt, die Macht hat und da reinkommt, wo die Tür ins Schloss gefallen ist. Für mich ist es das größte Trostwort angesichts des Todes, das Jesus gesprochen hat. Und wir haben es gehört, auch an dem Beispiel vorhin, Jesus hat auch die Schlüssel, wo du in Trauer gefangen bist, in Schmerz, wo du verbittert bist, vielleicht auch grantig bist gegenüber Jesus oder wo du gerade nicht weiterkommst. Er hat die Schlüssel und kann auch da aufschließen. Und ich finde, es ist eine gute Nachricht. Jesus ist der Erste und er ist der Letzte. Und Jesus kann auch das tun, was keiner tun kann. Dir und mir und uns ein gesundes christliches Selbstwertgefühl geben. Ich war am Donnerstag kurz bei der Schwester Theresa Zuklitsch oder wie sie heißt. Auf jeden Fall in der Kirche und ich habe gedacht, was für ein Original. Zu Anfang hat mir einfach gefallen, dass sie von Jesus sprach, der ihr Leben verändert hat. Sie war eine Spitzensportlerin, sieht man hier heute überhaupt nicht mehr an. Und dann hat sie irgendwann mal die Bergpredigt gelesen und das hat sie so fasziniert. Vor allem das Wort, dass wer reines Herzens ist, Gott schauen wird. Und sie hat angefangen, diesen Gott zu suchen und hat ihn gefunden. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich liebe originelle Menschen und Unikate und sie glaubt es einfach. Das ist der Punkt. Sie glaubt, dass sie wertvoll ist, weil sie Jesus lieb hat und Jesus sie lieb hat. Das ist das Geheimnis von jedem. Schreibe auf, was du gesehen hast. Das ist der Auftrag vom Johannes. Unser Auftrag heute, übrigens am letzten Sonntag nach Epiphanias. Das heißt also, heute am Sonntag geht die Weihnachtszeit endgültig zu Ende. Unser Auftrag heute heißt, geht hin, geht und erzählt allen. Und dann komme ich nochmal zu dem Trailer zurück von diesem Zimmermann. Erzählt von Weihnachten, erzählt von Karfreitag, erzählt von Ostern. Erzählt, dass ihr in den glaubt, der der Erste und der Letzte ist und der Lebendige. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du bist, wer du bist. Was für ein Geschenk, an dich glauben zu dürfen. Gerade daher, wo wir abgeschoben werden, plötzlich etwas nicht verstehen, einen Einbruch erleben und Dinge passieren, die uns so schmerzen. Gerade da willst du auch kommen. Ich bitte dich für jeden, der sich auf so einem Abstellgleis fühlt, mach's zum Rangiergleis, zu einer Begegnung tiefster Art mit dir und verändere du unser Denken, Fühlen und Wollen. Danke, dass du die Hoffnung für jeden Menschen bist, für jeden. Danke für diese frohe Botschaft. Danke, dass wir uns dir weiterhin anbefehlen dürfen. Und wir möchten dich bitten, mach uns auch weise, wo wir können, und mutig auf dich hinzuweisen und von dir zu erzählen. Öffne du die Herzen der Menschen, mit denen wir leben. Danke für diese deine Botschaft heute an uns. Amen.